wenn ich gesagt habe, dass Zeit verschwendet wird in die Zusammenkünften Gottes, in den Zusammenkünften der Gemeinde, dann stimmt das. Aber andererseits gibt es ein Schweigen, das durchaus angebracht ist. Es kann sein, dass ein Wort über das Wort Gottes, um jetzt nicht zu sagen eine Predigt, das heißt ein Beitrag, dermaßen vom Heiligen Geist gebraucht wurde, dass alles schweigen muss, aus Freude oder aus Betroffenheit, je nachdem. Es bewegt einen derart, dass man noch einfach gezwungen ist, weiterzudenken. Man will nicht aufhören, man will das Thema nicht lassen. Man steht einfach in der Gegenwart Gottes oder sitzt einfach in der Gegenwart Gottes und in Ehrfurcht vor ihm. Das gibt es auch. Es gibt Zeiten während einer Gebetsgemeinschaft, wo alles schweigt und es ist durchaus angebracht. Man muss sich nicht unwohl dabei fühlen, denn man harrt einfach auf Gott. Zum Beispiel, wenn die Nacht hindurch gebetet wird, dann muss nicht gerade jeder oder immerzu jemand beten. Man kann einfach harren in Gedanken vor Gott. Aber wenn eine Versammlung anberaumt wurde, am Sonntagmorgen zum Beispiel, und es ist Zeit zum Beten, wenn dann Christen nicht beten können oder wollen, dann ist natürlich etwas Ungesundes da. Das gibt es zu oft. Und das ist natürlich Zeitverschwendung, unnötig. Und das kommt zu oft vor, dass Christen einfach nicht beten. Die Gelegenheit ist da und niemand tut den Mund auf. Allerdings aus verschiedenen Gründen, das muss ich auch sagen. Einige können nicht, einige wollen nicht. Einige, die nicht können, haben nicht notwendigerweise oder sind nicht notwendigerweise dadurch schuldig. Denn sie sind junge Christen, sie kennen das nicht. Sie finden einfach nicht die Worte, sie möchten schon, aber sie können nicht. Mit solchen sollte man Privatgebetsgemeinschaft haben und ihnen helfen, mit dem Herrn zu reden. Es ist nicht einfach, mit einem Gott zu reden oder zu einem Gott zu reden, den man nicht sieht, der sich nicht meldet, der einfach schweigt. Wir sind es gewohnt, mit Menschen zu sprechen, die zuhören. Und dann merkt man, sieht, sie hören. Und wenn sie nicht zuhören und etwas anderes machen, dann empfinden wir das als unangenehm. Das ist nicht in Ordnung. Und dann hören wir vielleicht auf zu sprechen. So empfinden wir das vielleicht bei Gott. Aber wir müssen uns dazu überwinden und dürfen wissen, er hört uns schon. Er ist nicht taub, auch wenn er schweigt. Er sieht uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hört uns, sein Wort sagt es. Im vollen Vertrauen darf ich einfach loslegen und sprechen. Wenn man einen Menschen zu Jesus führt, muss man einfach manchmal ganz einfach ihm sagen, wie man betet. Jesus ist hier, er sieht uns, er hört uns und Sie dürfen jetzt zu ihm reden, so wie Sie bis jetzt mit mir gesprochen haben. Sie dürfen einfach anfangen zu sprechen und er hört. Manche junge Christen kennen das laute Gebet nicht. Also das wäre mit ein Grund. Aber wenn Christen das Gebet kennen und sie sind einfach lau und beten zu Hause nicht, dann natürlich wird es schwer sein, in der Zusammenkunft der Gläubigen zu beten. Und wenn dann aus diesem Grunde nichts kommt und alles schweigt, das ist dann natürlich sehr unangenehm. In der Gemeinde, die wir besuchen in Kanada, haben wir nicht so sehr dieses Problem. Ich sollte nicht einmal sagen, so sehr, denn wir haben es überhaupt nicht. Sobald eine Gelegenheit gegeben wird zu beten, wird gebetet, prompt. Und einer nach dem anderen, man wartet nicht lange. Das Problem ist da, dass man nicht zwischendurch kommt, zwischendrin, irgendwie eine Stelle findet, ja. Jetzt könnte ich auch mal, ja. Und es gibt solche, die beten vielleicht jedes Mal. Und dadurch wird einem anderen also die Zeit nicht eingeräumt zu beten. Das ist dann wieder ein Problem. Und dann muss auch manchmal vom Aufseher, vom Ältesten oder vom Prediger gesagt werden, geben wir auch anderen eine Gelegenheit. Einige beten zu lange. Verhältnismäßig. Ich bin für lange Gebete, wo das am Ort, wo am Platz ist. Aber in der Zusammenkunft der Gläubigen ist es eher angebracht, etwas sich kurz zu halten, nicht notwendigerweise nur einen Satz. Es wird manchmal übertrieben. Wir dürfen uns auch ruhig äußern. Aber bei manchen Christen merkt man, dies ist ungefähr der Inhalt und die Länge, die man schon kennt. Und das ist dann eher ein Hersagen eines bereits bekannten Gebetes als ein wirkliches Beten, so scheint mir. Das sind so verschiedene Aspekte, vielleicht sind sie eine Hilfe. Es gibt Schweigen, das nicht angebracht ist, es gibt Schweigen, das durchaus am Platz sein kann. Andere Arten von Begegnung oder Zusammenkunft. Wir kennen sie, diese anderen Arten in der Heiligen Schrift. Wenn ich die Frage gestellt habe, gehören sie zu dem, was der Hebräerschreiber verpflichtet, kann ich das nicht sagen. Aber sie sind nicht notwendigerweise regelmäßige Zusammenkünfte gewesen. In der Apostelgeschichte 3 und 4 haben wir Gebetsgemeinschaften, die dürften vorübergehender Art gewesen sein. In Kapitel 3 heißt es allerdings, dass man gewohnt war, um diese Zeit am Nachmittag zum Gebet zusammenzukommen. Ob das im jüdischen Volk bereits Sitte war und die Christen haben sich angeschlossen, oder ob die Christen dieses innoviert haben, das heißt eingeführt haben, ist nicht klar. Auf jeden Fall ist es schon eine Vereinbarung. Es ist klar, um diese Zeit wird gebetet. Und dann gesellt man sich dazu. Wie lange das eingehalten wurde, wissen wir nicht. Die Gemeinde in Jerusalem wird mit der Zeit versprengt durch Saulus. Und was darauf folgt? Dann wird es wohl aufgehört haben, möglicherweise. In Kapitel 4 gehen Johannes und Petrus zu den Ihrigen. Die dürften also irgendwo versammelt gewesen sein und haben für die Apostel gebetet. Und jetzt wissen sie, wo diese anzutreffen sind. Vielleicht ist es dieselbe Gruppe oder derselbe Ort, von dem in Kapitel 12 die Rede ist, als Petrus wieder im Gefängnis ist. Das ist schwer zu sagen. Dort wird dann spontan gebetet. In Kapitel 12 heißt es ausdrücklich, dass für Petrus gebetet wird. Das dürften dann spezielle Zusammenkünfte sein, ein Zusammenkommen, um für Petrus sich einzusetzen im Gebet. Wie gesagt, eine regelmäßige Gebetsgemeinschaft hätten wir in Kapitel 3 im Lauf des Nachmittags. Wir kennen auch die geschäftliche Zusammenkunft. Sie muss nicht regelmäßig gewesen sein. Kapitel 6 der Apostelgeschichte ist sie eine spezielle Versammlung, wo die Frage der nicht ganz gelungenen Versorgung der Witwen zur Sprache kommt. Die wird also speziell einberufen. Aber es ist eine Zusammenkunft der Christen zu diesem Zweck. Eine geschäftliche Angelegenheit wird besprochen, das Problem der Mitarbeiter, die bestehende Mitarbeiter, die Apostel, die Zwölf, haben zu viel zu tun, und es wird überlegt, wie ihnen Abhilfe geschehen kann. Und dann kommt das zweite Gemeindeamt hinzu, nämlich die Diakonie, die in irdischen Angelegenheiten die Ältesten entlasten darf. Wir kennen auch oder begegnen auch der Missionszusammenkunft. In der Apostelgeschichte 14, Vers 27, kommen Paulus und Barnabas zurück in die Gemeinde in Antiochien, die sie gekannt hatten, in der sie gewirkt hatten, bevor sie auf die Missionsreise fuhren. Und sie berichten über das, was der Herr mit ihnen getan hat. Das dürfte eine speziell einberufene Versammlung gewesen sein zu diesem Zweck. Wir haben auch eine gewisse theologische Zusammenkunft. Nicht ein Konzil oder ein Konvent, aber eine verhältnismäßig spontane Versammlung in der Apostelgeschichte 15, an der nicht nur die beruflichen Theologen, das heißt die Apostel und die Ältesten, mitmachen oder mitsprechen, sondern auch Brüder aus der Gemeinde teilnehmen. Dann begegnet uns die evangelistische Zusammenkunft in der Apostelgeschichte 19. Diese evangelistische Zusammenkunft ist nicht dieselbe wie die übliche missionarische, wo ein Missionar zum ersten Mal Evangelium verkündet. Zum Beispiel, wenn Paulus in die Synagoge geht, ist das auch eine Zusammenkunft, aber eher eine Zusammenkunft ungläubiger Juden in ihrer Kirche oder Synagoge. Und Paulus als Christ und als Jude kommt hinzu und verkündet dort Evangelium. Das ist aber nicht jetzt eine besondere Veranstaltung der Christen. Anders verhält es sich in der Apostelgeschichte 19. Diese Art von Zusammenkunft kommt schon unserer Evangelisation näher. Denn dort holt sich Paulus die Jungbekehrten, die jungen Gläubigen, und trifft sich mit ihnen. Hinzu kommen Ungläubige, und er tut offenbar beides. Er tut Nacharbeit mit den jungen Christen, aber evangelisiert auch gleichzeitig. Und es kommen immer mehr Ungläubige, beziehungsweise gehen auch diese Gläubigen hinaus ins Land und legen Zeugnis ab, sodass in kurzer Zeit das Evangelium die ganze Gegend durchdringt. Dort hätten wir ein Beispiel eventuell von Evangelisation zusammen mit bestehender Gemeinde, wenn wir es so wollen, ausdrücken wollten. Ich möchte aber noch eine andere Art von Zusammenkunft erwähnen, die grundlegend wichtig ist. Und dazu lesen wir aus Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1. Vers 5, aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete, wenn einer unanklagbar ist, im anderen Fall nicht, aber wenn solche Männer vorhanden sind, darf er sie einsetzen. Und die Voraussetzung? Was heißt unanklagbar? Es heißt zum Beispiel, Mann einer Frau zu sein, nicht Mann einer Frau, sondern Mann nur einer Frau, wenn er verheiratet ist, Kinder hat, die treu sind, das ist wohl die bessere Übersetzung, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung oder weil sie sich nicht unterordnen, das ist von den Kindern gesagt, denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unanklagbar zu sein, nicht selbstgefällig, nicht zornmütig und so weiter. Vers 11, denen man den Mund schließen muss, die ganze Häuser oder ganze Familien verkehren und schändlichen Vorteils zuliebe lehren, was man nicht lehren sollte. Paulus liegt die Familie am Herzen. Er ist kein Familienfeind und gar nicht ein Feind von Frauen. Im Gegenteil, er erwartet, dass Frauen heiraten, verheiratet werden, dass es Familien gibt, dass sie entstehen. Und er nimmt an, dass normalerweise jemand, der reif genug ist, als Ältester zu dienen, auch verheiratet ist und Familie haben wird, früher oder später. Und der Ort, an dem er sich bewährt, ist zur Hauptsache die Familie. Die steht hier im Vordergrund. Dort hat er sich als einen Unanklagbaren zu bewähren in der Familie. Aber wie tut er das? Was tut er in der Gemeinde, dass er sich in der Familie dafür, für diesen Dienst in der Gemeinde vorbereiten kann? Was ist es, das er in der Familie tut, das ihn zu einem vorbereiteten Ältesten macht? Denn an anderer Stelle, auch in 1. Timotheus 3, denke ich, ist es, spricht Paulus davon, dass er sich dort bewähren soll, wenn er nicht zu Hause ein Ältester sein kann oder ein Aufseher sein kann. Wie will er es in der Gemeinde tun? Eine gewisse Ähnlichkeit wird offenbar gesehen zwischen diesen beiden Aufgaben. Und es scheint, als ob Paulus hier erwartet, dass in den Familien Gottesdienste oder Versammlungen abgehalten werden, ähnlich wie sie in der Gemeinde geschehen. Das heißt, dass dort zuallererst der Vater sich erprobt im Weitergeben von Gottes Wort als Priester des Hauses, als Mittelmann zwischen Familie und Gott, dass er dort das Beispiel liefert für Frau und Kinder. Diese Art von Gottesdienst ist praktisch verschwunden. Sie war früher sehr, sehr bekannt und die Puritaner haben sie eifrig geschützt und gefördert. Und es wurde viel darüber gesprochen und geschrieben. Und Spurgeon berichtet, wie schön es war, als in den Dörfern Erweckung aufkam. Er wurde zusammen mit anderen jungen Männern, sie waren noch Teenager, er war etwa 14, 15 vielleicht, als er sich bekehrte. Und bald darauf wurde er herangezogen in der Sonntagsschularbeit, wo er sich vor Kindern bewähren konnte. Und dann bald darauf wurde er eingeladen, mitzugehen, wenn junge Männer in die verschiedenen Ortschaften gingen und dort Evangelium weitersagten. Eine wunderschöne Gelegenheit. Er berichtet das an einem Abend. Er wurde gebeten, mitzugehen mit einem anderen. Und dort sollte dann ein Gottesdienst abgehalten werden. Nun, er freute sich, dass er dabei sein durfte und ging mit. Und unterwegs sagt er so höflich und freundlich als Christ zu seinem Kollegen, er wünscht ihm Gottes Segen und so ungefähr hat er gesprochen und würde wohl auch für ihn beten, wenn er das Wort ergreift. Was, sagt er, ich denke, du predigst. Nee, du predigst. Nee, auf keinen Fall, ich predige nicht. Und er weigerte sich. Dermaßen, dass Spurgeon, was blieb ihm jetzt übrig? Da hat er wohl gemerkt, dass er hier gerufen sei, etwas zu tun. Nun, er hatte sich schon bei den Kindern bewährt als Redner. Und jetzt hat er sich überlegt, was könnte ich sagen? Und er hatte einige Gedanken zusammengetan. Wahrscheinlich etwas, das er den Kindern gesagt hatte. Und schweigsam gingen sie dann miteinander. Und dann hat er seine Predigt gehalten. Nun, es fiel auf, dass er sehr jung war. Und man hat von seiner Jugend gesprochen. Aber er blieb dabei, dass er jetzt der Verantwortliche war für den Gottesdienst und ließ sich nicht stören und brachte den Gottesdienst zu Ende. Aber was geschah in diesem ganzen Vorstoß? Ich weiß nicht, wer es war, der diesen Vorstoß leitete. Aber diese jungen Männer sind zum großen Segen gewesen. Und mit der Zeit haben sich sehr viele Menschen in Dörfern bekehrt. Und die Auswirkung in den verschiedenen Häusern wurde Gottesdienst gehalten. Und Spurgeon berichtet einmal, es war sehr schön, wenn man so durch die Straße fuhr, wenn er zum Beispiel vielleicht von einem Gottesdienst nach Hause kam und dann in die verschiedenen Häuser hineinschaute. Und da war der Vater mit der Familie, las Gottes Wort, legte es vielleicht noch kurz aus, sie sangen miteinander, etwas Herrliches. Dann wusste man, was man zu tun hatte. Es war üblich, wenn ein Mann sich bekehrte, dann wurde Gottesdienst gehalten im Haus. Die Familie wurde gesammelt, in jener Zeit hatte man auch viele Angestellten, die kamen dann hinzu, dann gab es eine richtige Versammlung im Haus. Und der Heilige Geist konnte da wirken. Ich selbst habe es erlebt als Jugendlicher. Das war Brauch auch in unserer Gegend. In den Häusern wurde Gottesdienst abgehalten. Jeden Tag. Vielleicht am Abend, vielleicht am Morgen, wann immer. Und bei uns war es, bevor man schlafen ging. Da wurde die Familie gesammelt. Der Vater hat ein Wort gelesen. Vielleicht hat man etwas gesungen zwischendurch, aber auf jeden Fall hat jeder gebetet. Vater, Mutter, ich war der Älteste, dann kam ich dran, mein Bruder, die anderen Brüder, wir waren 5 Brüder, jeder hat gebetet, sobald er konnte. Und das war schön. Und wenn Gäste dabei waren, die waren dabei. Wir durften dazu beitragen, in einem kleinen Maße, dass 2 Studenten zum Glauben kamen. Die entwickelten sich sehr gut, erfreulicherweise. Es war eine Freude, sie zu sehen. Er wurde dann Chemiker und bekam eine Anstellung bei einer großen Firma, wurde verlegt oder versetzt in die Vereinigten Staaten. Nun, dort haben sie Hausandachten gehalten und bekamen natürlich Gäste ins Haus, Vertreter aus Deutschland vielleicht oder andere. Und dann sagt er ganz höflich nach dem Abendessen, bei uns ist es Brauch, dass wir noch ein Wort lesen und zusammen beten, wenn es Ihnen recht ist, so ungefähr. Nun, was blieb dem Gast übrig? War praktisch ein Heide wahrscheinlich, aber er musste dann zuhören. Aber es war eine gute Gelegenheit, Gottes Wort weiterzugeben. Eine gute Gelegenheit, wenn Gäste da sind, aber die Gelegenheit für Kinder, das Wort Gottes zu hören. Auf diese Weise braucht es gar nicht dazu zu kommen, dass Kinder sich weigern, unter das Wort Gottes zu kommen. Das ist für mich etwas Fremdes. Es ist für mich etwas Fremdes aus meiner Erfahrung in der Jugend, in der eigenen Familie, im Umkreis, das kenne ich fast nicht. Ich kenne es auch nicht in der eigenen Familie. Wenn Kinder umbetet werden, bevor sie geboren werden, wenn sie umbetet werden, wenn sie auf die Welt gekommen sind, sofort und inständig, und wenn sie in der Gegenwart des Wortes Gottes und des Gebetes aufwachsen, dann ist was das für sie Luft, die sie einatmen. Und wenn sie dann einfach früh mitgenommen werden und ein Teil des Gottesdienstes sind, nicht irgendwo im abgelegenen Raum. Und wenn es da ist, dass sie aber hören, was Anteil nehmen an dem, was zugeht, dann sind sie ein Teil davon. Und dann ist es selbstverständlich, dass sie dabei sind. Natürlich kommt die Zeit, wo der Heilige Geist sie zur Entscheidung ruft. Bist du für oder gegen Jesus Christus? Aber das muss ihnen auch klar gemacht werden, dass es das gibt und dass sie damit rechnen müssen. Kindern muss gesagt werden, eines Tages wird Gott dir klar machen, auf welcher Seite du stehst. Und die können sich ganz früh bekehren. Ich hörte von einer Mutter, ich arbeitete mit an einer Bibelschule, ich war nicht Lehrer, ich arbeitete in einem anderen Aspekt, aber ich war dabei am Samstag, wenn die ganzen Mitarbeiter sich trafen, es war eine große Schule, und mit einem Wort steht eine Frau auf, es gab wohl Zeit zum Zeugnis oder Gebetsanliegen, und sie äußert sich und sie sagt, ich habe ein Problem. Ich habe ein Kind, das war, denke ich, noch nicht ganz 3 Jahre alt und hatte sich bekehren wollen. Und die Mutter war jetzt etwas ratlos, was mache ich jetzt? Und sie hat das Kind beim Wort genommen, hat es zu Jesus geführt. Aber sie teilt dieses mit, war das jetzt richtig, was sie gemacht hatte? Denn sie hatte ja nichts, sie hatte das Kind nicht besonders gedrängt, überhaupt nicht gedrängt. Das Kind kam von sich aus. Auch unsere Kinder kamen von sich aus. Eigenartigerweise hat jedes mit 5 Jahren den Herrn gefunden, aber das ist ungewöhnlich. Bei uns war das so. Jedes war 5 Jahre alt, als es den Herrn fand. Aber die kamen von sich aus, ja. Und dann darf man sie zum Herrn führen. Also, es ist etwas sehr Schönes, wenn gerade in diesem ursprünglichen Gesellschaftskreis, dieser Zelle der menschlichen Gesellschaft, wenn dort Gottes Wort gesagt werden darf, wenn dort Gott als König und Herr auf den Thron gesetzt wird und wenn dort er geehrt und angebetet wird, wenn das selbstverständlich ist, dass er der Gott der Welt ist und unser Gott ist und wir sind sein Geschöpf, es ist ganz natürlich, dass er nun auch Herr in meinem Leben ist, dass das so weitergegeben wird, dann kann ein Lauffeuer entstehen in der ganzen Gesellschaft. Dann können andere erfasst werden und dann kann der Heilige Geist etwas ausrichten in einer ganzen Gegend. Deshalb sind Männer, Väter aufgerufen, ihre Verantwortung hier wahrzunehmen. Es ist nicht immer möglich. Nicht alle Frauen machen mit, wenn das jetzt mit einmal als etwas Plötzliches eingeführt wird, aber nach Möglichkeit. Das waren die mehr gelegentlichen Zusammenkünfte, die können für eine Zeit lang abgemacht sein, die können spontan sein, es können spontane Begegnungen sein, ganz vorläufige, aber es gibt immer wieder Gelegenheit zur Begegnung und in solchen Begegnungen darf Gottes Wort seinen Platz einnehmen. Gehen wir nun über zum Ort der Gemeinschaft, immer noch im Raum oder im Rahmen der Gestalt der Gemeinschaft. Wie sieht es mit der Ortsfrage in der Heiligen Schrift? Wo hat man sich getroffen? Beispiele von Gemeinschaften an Orten zuerst. Der allererste Ort, von dem uns die Bibel berichtet, wenn die Gemeinde als neutestamentliche Gemeinde da ist, das heißt ab Kapitel 2, ist die Tempelstätte, das Tempelareal. In der Apostelgeschichte 2 46 und Kapitel 3, Vers 1 ist davon die Rede. Dort pflegt bereits bestehende Gemeinde Gemeinschaft im jüdischen Tempel bzw. in der Tempelstätte. Dort dürfte es große Räumlichkeiten gegeben haben oder auch offene Räume, nicht notwendigerweise unter Dach, Plätze, wo man sich versammeln konnte. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesehen haben wird, aber die Gemeinde wächst ja an zu Tausenden und sie kommen offenbar immer noch dort zusammen. Uns begegnet aber auch das Privathaus sehr bald, schon in Kapitel 2, Vers 46, trifft man sich von Haus zu Haus. In welcher Form, wissen wir nicht. Die Bibel kennt nicht unseren Hauskreis. Man kann keine Stelle anführen als Beispiel für einen Hauskreis. Sie spricht auch nicht von Hausgemeinden. Das sind Kategorien, die wir geschaffen haben und sie sich gefestigt haben als ganz bestimmte Vorstellungen. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht in den Fehler mancher Theologen verfallen, kirchlicher Theologen zum Beispiel, die ihre Situation, die bereits gewachsen ist, geworden ist, hineintragen, zurückverlegen in die Bibel und dann der Bibel, die Bibel sagen lassen, was sie sagen lassen wollen, sodass dann in der Bibel plötzlich von der Kirche die Rede ist und von allerlei Einrichtungen, die man heute hat, aber in der Bibel nie eigentlich vorkamen. Wir dürfen den Hauskreis nicht zurücklesen in die Bibel hinein oder die Hausgemeinde. Die Bibel kennt keine Gemeinde nach Bau. Sie kennt keine Kirchengemeinden, sie kennt keine Hausgemeinden, sie kennt keine Strandgemeinden, sie kennt keine Jugendgemeinden oder Gemeinden dieser Art. Sie kennt einfach Christen. Und die Christen waren die Gemeinde. Aber sie haben sich irgendwo und irgendwann getroffen. Und wo sie sich trafen, das machte die Gemeinde nicht zu etwas Besonderem schon deswegen. Nicht das Haus machte sie zu einer Hausgemeinde, sondern es war einfach ein Platz, wo man sich traf. Zum Beispiel im Haus des Cornelius finden wir eine Zusammenkunft, das ist dann eine evangelistische, aber wir nehmen an, dass Cornelius dann sehr bald solche Zusammenkünfte mit seinem Haushalt fortsetzte. In Kapitel 2 treffen wir eine Gebetsgemeinschaft an, im Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der dann plötzlich lieber zu Hause sein wollte, als dort unterwegs in den Gefahren mit Paulus und Barnabas. 16, Kapitel 16, Vers 40, treffen wir Christen an im Haus der Lydia. In Kapitel 20, Vers 20 ist wieder die Rede von Haus zu Haus. Dort hat Paulus verkündet, Paulus beschreibt seine Missionsweise, nicht nur in öffentlichen Sälen, sondern von Haus zu Haus hat er Wort Gottes verkündet. In Kapitel 28 lesen wir davon, dass Paulus in seiner Wohnung, in der er als Gefangener war, Gemeinschaft gehabt hat. Er hat dort verkündet und wohl auch Gemeinschaft gehabt mit denen, die sich dann bekehrten. In Römer Kapitel 16, Vers 5 treffen wir eine Gemeinde an im Hause des Aquila. In Vers 23 lesen wir von der Gemeinde in Korinth, dass sie, denn der Römerbrief wurde von Korinth aus geschrieben, und die Gemeinde in Korinth trifft sich im Hause des Gaius. Wie groß die Gemeinde war, wissen wir nicht. Wie groß das Haus war, wissen wir nicht. Aber offenbar hat es da einigermaßen Platz. 1. Korinther 14, Vers 35 spricht von Gemeinschaft zu Hause. Wollen die Frauen etwas lernen, während sie in der Zusammenkunft, der regelmäßigen Zusammenkunft sind, sollen sie nicht dort fragen, sondern zu Hause die Männer fragen, wie es damit bestellt sei. Mit anderen Worten, es wird Gemeinschaft zu Hause vorausgesetzt. Kapitel 16, Römer Kapitel 16, Vers 19, sind wir wieder bei Aquila. In Kolosser 4, Vers 15 treffen sich Christen im Haus eines Nymphas. In Philemon, Vers 2, im Hause des Philemon. In 2. Johannes, Verse 10 und 11, ist auch die Rede davon, dass im Privathaus Gemeinschaft gepflegt wird. Das sind Beispiele. Einmal wird berichtet von einem Vortragssaal, wo Gemeinde Gemeinschaft hatte, nämlich in der Apostelgeschichte 19, Vers 9. Möglicherweise haben wir dort in der Schule von Tyrannus den Vorläufer oder einen Vorläufer der modernen Universität, aber dort findet Paulus eine Gelegenheit, das Wort Gottes weiterzugeben und Gemeinschaft zu haben mit den bereits vorhandenen Christen. Paulus und Silas haben einmal Gemeinschaft in einem Gefängnis. Da darf man es auch machen. Singen, beten, loben den Herrn. Kapitel 16, Vers 25 in der Apostelgeschichte. Zweimal wird einfach von einem oberen Raum berichtet. In der Apostelgeschichte 1, Vers 13 vor Pfingsten und in Kapitel 20, Vers 8. In der Apostelgeschichte 21, Vers 5 wird sogar von Gemeinschaft an einem Strand berichtet. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir aus diesen Berichten? Was sagen uns diese Texte? Was lernen wir daraus? Nun, erstens wissen wir, dass sie deskriptiv sind und nicht proskriptiv. Das heißt, beschreibend, nicht vorschreibender Art. Dennoch können beschreibende Texte vorschreibenden Charakter bekommen. Dazu sind sie uns gegeben, dass wir von ihnen lernen. Was können wir lernen? Erstens, der Ort ist ganz bestimmt weniger wichtig, als was dort geschieht. Wo es geschieht, nicht so wichtig, als wer dort sich trifft und warum. Zweitens, bestehende Räumlichkeiten werden zur Anbetung benutzt. Zum Beispiel die Tempelstätte, die steht schon da, dieser Tempel steht schon da und man benutzt einen bestehenden Raum. Ein Vortragssaal ist schon da, man muss nicht erst bauen, man hat ihn und man darf ihn benutzen. Drittens, wichtig scheint, dass genügend Platz da ist. Nicht notwendigerweise mehr als genug. Man muss nicht gleich bauen, wenn so 80% der Raum besetzt ist, wie uns das die Gemeindewachstumswissenschaft sagen will. Viertens, ein Saal darf für verschiedene Zwecke benutzt werden. Er muss nicht für sogenannte heilige Zwecke reserviert sein. Man kann auch einen anderen Saal dazu heiligen als Gottes Haus. Und es ist Gottes Haus. Es gehört ihm. Und wir behandeln es als solches. Fünftens, das Bauen wird nicht verboten. Also dürfte man eventuell auch bauen, wenn man genügend Geld hat. Manchmal hat man nicht genug und dann ähnelt man dem Törichten, der anfängt zu bauen, aber nicht genug hatte, um zu vollenden. Sechstens, Christen müssen sich immer wieder daran erinnern, dass diese Welt nicht unsere Bleibe ist. Finney hat einmal gesagt, Christen bauen ihre Gotteshäuser so, als ob sie sich hier für immer aufhalten würden. Bauen ist nicht verboten, aber wie, das ist die Frage. Besonders im Blick auf unseren immer noch unerfüllten Sendungsauftrag. Geziemt es sich, kostspielig zu bauen, wenn draußen Millionen sich befinden, die noch nie das Evangelium hörten? Wozu wir das Geld gebrauchen, ist schon eine Überlegung. An einer Brücke in Nordindien soll einmal ein Weisheitswort gestanden haben. Das Leben ist eine Brücke. Gehen Sie hinüber, aber bauen Sie nicht Ihr Haus darauf. Unsere Perspektive wird unser Verhalten bestimmen.